Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium über die Verheißung fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Das Heiligtum des neuen Bundes. Wir haben gelernt, dass Gott einen Bund gemacht hat mit seinem Volk, quasi einen Weg zurück gemacht, an dessen Ende wir nahezu angekommen sind. Wir stehen kurz davor, mit Gott wieder vereint zu sein, in seine Ruhe einzugehen, in das ewige Leben, in eine neue Heimat, die frei sein wird von jeglicher Ungerechtigkeit, von Krankheit, von Leid. Und keiner wird den Nächsten lehren, sondern alle werden von Gott gelehrt sein. Der einzige Weg, diese Verheißung, wenn sie sich erfüllen wird, heute schon in Anspruch zu nehmen, ist der Glaube. Wir haben gesehen, dass der Glaube eine wichtige Rolle gespielt hat zu allen Zeiten. Gott hat die Verheißung gegeben, die Bündnisse gemacht, aber es bedarfte Glauben, um das auch anzuwenden. Wir haben gesehen, dass wir am Kreuz das Leben austauschen, um ein neues Leben zu beginnen. Und das geht nur durch den Glauben. Und wir werden diesen Glauben noch etwas spezieller in unserer nächsten Betrachtung sehen. Heute wollen wir uns dem Heiligtum des neuen Bundes zuwenden und es verstehen. Wir erinnern uns, dass Christus in allen Symbolen, die im alten Bund durch das Lamm, durch den Dienst im Heiligtum, durch den Hohepriester immer dargestellt wurde. So, das Problem des Menschen haben wir alle verstanden, hoffentlich, dass er unfähig ist, sich an Gott zu binden, das heißt abhängig zu sein von Gott. Und so hat Gott einen Weg zurückgemacht. Da gibt es nicht zwei Wege, es gibt nur einen. Der alte Bund ist nicht ein anderer Weg wie der neue Bund. Es sind nur unterschiedliche Abschnitte ein und desselben Weges, damit man versteht, worum es geht. So, der alte Bund mit den Zeremonialgesetzen um die Stiftshütte war nur ein Bild für das, was im Himmel nach der Kreuzigung Jesu, nach seiner Himmelfahrt passieren wird. Was im Vorhof passiert, passiert auf Erden. Was im Heiligtum passiert, passiert im Himmel. So, wir haben nicht einen alten Bund, den man zur Seite legt, den man sagt, naja, das war nicht notwendig. Nein, der alte Bund war ganz notwendig, auch wenn er nur die 10 Gebote auf steinerne Tafeln geschrieben hatte und erst im neuen Bund wird es ins Herz geschrieben, war der Weg immer derselbe. Der Mensch brauchte ein neues Leben. Er brauchte eine Befreiung. Er brauchte eine Befähigung, wieder sich an Gott zu binden, was nicht geht mit der angeborenen Natur, mit der wir auf die Welt gekommen sind. So, dieses Heiligtum müssen wir verstehen. Aber um es zu verstehen, brauchen wir ein paar Dinge uns bewusst zu machen. Der Sünder, der ins Heiligtum kam, brachte ein Tier, das war ohne Fehler. Es war meistens ein Lamm und es sollte ohne Gebrechen und gesund sein, weil es stellte das makellose Leben Christi dar. Der Sünder musste seine Hand auf den Kopf legen, um so diesen Transfer seines sündigen Lebens auf das Lamm und das reine Leben auf sich übergenommen wird. Und dann wurde und musste er das Lamm selber töten. Der Priester fing das Blut auf, damit ging er ins Heiligtum und sprengte es an den Vorhang zwischen das Heilige und das Allerheiligste. Und er sprengte es noch an den Altar und den Rest des Blutes goss er an den Boden des Altars aus. Der Sünder musste jetzt mit dem Lamm, das geschlachtet war und blutfrei, musste es zerlegen und aus dem Lamm das ganze Fett entfernen, weil es durfte kein Fett bleiben in dem Opferfleisch. Und dieses Fett wurde dann vom Priester auf den Altar gelegt, zusammen mit dem Fleisch, aber getrennt. Das sind wichtige Einzelheiten, die wir erkennen werden, wie Gott gelehrt hat durch den alten Bund, wie der neue in Realität funktioniert. Das sagt uns im Hebräerbrief die Schrift ganz deutlich, dass im alten Bund wurde nur ein Bild gemacht, nicht, es war nicht die Sache selbst, weil Böckes Blut Und Lammesblut kann niemanden befreien und ihm ein reines Gewissen geben. Das geht nur durch Christi Leben. Aber in beiden Fällen, damals und heute, muss es und kann es nur durch den Glauben geschehen. In Hebräer 10, Vers 1, denn das Gesetz hat den Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. So der alte Bund war ein Schatten für das, was war. Es war ein Abbild des himmlischen Heiligtums. Und Paulus beschreibt hier, dieses himmlische Heiligtum war nicht von dieser Schöpfung. Das ist nicht von der Erde, in das Jesus eingegangen ist. So, der alte Bund, die ganzen Dinge, die im Alten Testament, im Heiligtum, um das Opfer geschehen sind, sind nur ein Abbild dessen, was heute in der Realität im himmlischen Heiligtum passiert. So, um die zwei Symbole zu verstehen, Blut ist gleich Leben, ist gleich Seele. Allein merke, dass du das Blut nicht essest, denn das Blut ist die Seele. Darum sollst du die Seele nicht mit dem Fleisch essen, sondern sollst es auf die Erde gießen wie Wasser und sollst es darum nicht essen, dass dir es wohlgehe und deinen Kindern nach dir, weil du getan hast, was recht ist vor dem Herrn. Da das Leben Gott gehört, musste es ausgeschüttet werden. Aber es ist auch ein Bild, wie das Leben Jesu ausgeleert wird, gegeben wird für das Leben dieser Welt. So das Blut ist das Leben. Und sie mussten sich an diese äußerlichen Dinge halten und kein Blut essen oder nichts, was mit Blut vermengt war, weil es gehört ihnen nicht. Es ist Gottes Eigentum. Und jetzt, die sündige Natur wurde durch das Fett dargestellt. Der Irrtum unseres Herzens. Deshalb musste jeder Sünder selbst aus dem Tier dieses Fett entfernen. Dabei gab er ja klar zu verstehen, dass er etwas wegmachen musste, außer nur das Leben zu geben. So das Fett musste entfernt werden. War auch ein Bild, wie Christus auf der einen Seite das Fett entfernt, indem er am Opfer am Kreuze stirbt, aber auch jeder einzelne Sünde, einzelne Individuum, der das Leben Jesu übernimmt, muss aus seinem Leben das Fett entfernen. Und dieses Fett durfte nicht gegessen werden. Denn wer das Fett isst von dem Vieh, davon man dem Herrn Opfer bringt, dieselbe Seele soll ausgerottet werden von ihrem Volk. Und mit Ausrottung heißt das nicht, dass sie sterben soll, sondern sie wird ausgerottet, sie wird gestrichen, wenn man so will, aus dem Lebensbuch des Lammes. Weil man kann dieses Fett, das wir entfernen müssen, kommt auch wieder nicht von uns. Es ist ein Erbstück, das Satan in unser Leben gebracht hat. Und deshalb muss es aus unserem Leben entfernt werden. So, das gab den Israeliten klare Bilder von dem Werk, das in ihrem Leben stattfinden musste und was dann im Heiligtum stattfand durch Christus. So, hier ist der Altar, das Kreuz ist der Altar. Christus kommt auf diese Erde, weil der Altar auf dieser Erde ist und der Vorhof ist auf dieser Erde. Und hier lebt er das reine Leben dieses Lammes ohne Fehl, das gesund am Kreuz hängt. Jesus hat nie gesündigt, er hatte keine Gebrechen, er stirbt am Kreuz, dieses Lamm. Aber er übernimmt die Sünde der ganzen Welt, weil wir alle aus einem Leben sind. Wenn er dieses eine Leben reinigt und tötet und ein neues schafft durch die Auferstehung, hat er das Problem gelöst, was hier auf Erden zu tun hat. Und dieses neue Leben, diesen zweiten Adam, bietet er allen Menschen auf dieser Welt an. Wir alle werden geboren mit dieser falschen Natur, können nichts Gutes tun und haben und bekommen durch die Erlösung, die Gott in Christus gemacht hat, die Möglichkeit, das Leben auszutauschen. Und jeder, der kommt zum Kreuz, bekommt ein neues Leben. Und dieses neue Leben, das Leben Jesu, das er auf der Erde gelebt hat, das deckt mein altes Leben zu. Aber das reicht nicht aus zur Erlösung. Das glauben aber die meisten Christen. Sie denken, wenn sie vergeben worden sind, dann ist alles gut. Und Vergebung ist der Zweck des Todes Christi am Kreuz. Nein, Vergebung ist nur, wenn man so will, ein notwendiges Mittel, um abzudecken, um gerecht zu sein durch das gerechte Leben Jesu. Aber es ist das Ziel Gottes. Und das macht er klar im Dienst des Priesters im Heiligtum, nämlich die Seele, den Menschen von dem sündigen Natur, von dem Fett zu befreien. Das ist ein Prozess, den ich wachsen muss, wo ich, ja, ich brauche die Abdeckung mit dem irdischen Leben Jesu, weil ich muss zu jedem Zeitpunkt gerecht sein. Aber ich muss gleichzeitig in mir, muss die Lüge getötet werden in der Realität. Und ich muss ein freies Wesen werden, das völlig aus Gott lebt und nicht mehr aus einem Menschen. Die sündige Natur, das Fett, muss aus uns entfernt werden. So wie Jesus am Kreuz gekreuzigt hat, so wie Jesus in seinem Leben es nie benutzt hat. Wir ja, weil wir hatten ja keine Wahl. Aber jetzt durch die Neugeburt nehmen wir das neue Leben Jesu auf. Und der Paulus sagt es ganz deutlich, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. So, wir brauchen also ein reines Leben, das nicht nur durch Vergebung rein geworden ist, sondern durch den Einbau in unsere Herzen des Lebens Jesu. Das ist das Schreiben des Gesetzes ins Herz. Im Alten Bund war das Gesetz geschrieben auf steinerne Tafeln. So verdammte es die Menschen. Im Neuen Bund ist das Gesetz geschrieben ins Herz. Das heißt, wir erfüllen das Gesetz. Wir kommen dazu, dass wir eines Tages, wenn wir völlig in der Wahrheit sind, nie mehr einem Menschen vertrauen, sondern nur noch Gott vertrauen. Und dieser Prozess wird sehr deutlich beschrieben in dem Hebräerbrief und in der Schrift. Es ist genug Material für jeden, dass er es sieht. Ich möchte hier nur ein bisschen lesen aus Hebräer Kapitel 10, Abvers 19. So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu. Das heißt, das Blut Jesu ist unser Leben, das er da oben für uns vertritt. Und wir müssen diesen Austausch verstehen. Jesus geht. Er hat ein reines Leben gelebt. Und dieses reine Leben ist das, was uns heiligt. Aber da er im Austausch unser sündiges Leben aufnimmt, dadurch geht er quasi in das himmlische Heiligtum und verunreinigt dieses Heiligtum in dem Sinne, dass er die Sünde nimmt auf sich, um über sie zu richten und zu bestimmen. Deshalb ist Christus dort vor dem Thron Gottes und muss über jeden Menschen, der ihm sein Leben gegeben hat, urteilen. Dadurch wird im Bild das Heiligtum verunreinigt, weil Christus geht mit meinem Leben in den Himmel. Und dieses, mein Leben, muss er jetzt reinmachen, um es dann, wenn er kommt, als Richter auch darüber zu bestimmen. So im Alten Bund wurde das Blut, das auf den Vorhang gespritzt wurde, wurde das Heiligtum verunreinigt, weil es nahm ja das sündige Leben mit all den sündigen Taten desjenigen auf, der es geopfert hatte. Insoweit, da Christus unser Leben, alle meine Sünden auf sich genommen hat, verunreinigt er im Bild das himmlische Heiligtum. Er muss nämlich jetzt darüber urteilen und etwas damit tun. Deshalb muss Gott Richter sein. Und Paulus beschreibt das sehr schön. So wir denn nun haben, liebe Brüder, die Freudigkeit zum Eingang in das Heilige durch das Blut Jesu, welche er uns bereitet hat zum neuen und lebendigen Wege durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in völligem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen. Ja, bloß los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leibe mit reinem Wasser. Nun, es reicht nicht, dass wir nur ein freies Gewissen haben durch die Vergebung. Wir brauchen auch einen reinen Charakter. Wir müssen am Leibe mit reinem Wasser gewaschen und lassen uns halten auf dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und dann steht es weiter und er macht dann deutlich ein paar Schritte weiter, dass es nicht ausreicht, dass man vergeben ist, weil man muss jetzt auch die Sünde besiegen. Das heißt, wer jetzt sagt, er in Vers 26, denn so wir mutwillig sündigen. Und mutwillig sündigen bedeutet nicht, dass ich etwas tue und ich weiß, es ist Sünde, ich tue es trotzdem. Ich tue es trotzdem aus Gefangenschaft heraus. Mutwillig bedeutet, wenn jemand frei ist, das heißt, so wie mich Gott befreit hat von meinen Süchten am 7. Juni 2003, wenn ich heute wieder zurückginge zu einer von den Süchten, dann würde ich mutwillig sündigen. Aber was sollte mich dazu bringen, zu meinen Süchten zurückzukehren, wenn ich befreit worden bin? Ich habe ja 20 Jahre gekämpft, dass ich sie loswerde und bin es nicht geworden. Und jetzt hat Gott durch sein Kommen in mein Leben mich davon befreit. Wenn ich jetzt zurückginge, dann wäre das ein mutwilliges Sündigen. Und dieses mutwillige Sündigen hat keine, da gibt es keine Reue mehr dafür. Das heißt, Gott will uns befreien. Nicht, wir sündigen nicht so, damit wir sagen, in den alten Sachen. Unsere Sünde ist immer eine Unfähigkeit aus der alten Natur. Aber würden wir dort, wo wir frei sind, bewusst zurückgehen, das würde unsere Verdammnis bedeuten. Deshalb sagt er hier, wenn jemand das Gesetz Mose bricht, der muss sterben ohne Barmherzigkeit durch zwei oder drei Zeugen. Wie viel meint ihr, ärgere Strafe wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Testamentes unrein achtet, durch welches er geheiligt ist und den Geist der Gnade schmäht. Das wäre Schmähen des Geistes der Gnade. Das wäre Christus erneut kreuzigen. Und das ist nicht mehr vergebbar. So, lasst uns den Ernst der Tatsache verstehen. Gott will uns komplett befreien. Und das ist mit dem Waschen am Leibe, aber es wird auch beschrieben mit dem Waschen der Kleider. Und in Offenbarung 7, Vers 14, da finden wir die Heiligen, die kommen, es steht hier, und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die gekommen sind aus großer Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider helle gemacht im Blut des Lammes. Diese, die aus großer Trübsal kommen, das sind wir, das sind die 144.000, das sind die Menschen, die durch diese Endzeitkrise gehen, nicht sterben werden, weil sie haben ihr Kleid gewaschen im Blut des Lammes. Sie sind rein. Diesen wichtigen Grundsatz der Prüfung finden wir in Sacharja in Kapitel 3, wo der hohe Priester Josua vor Gott steht und Satan. Und er steht hier ab Vers 1, lese ich Kapitel 3, Sacharja. Und mir ward gezeigt, der hohe Priester Josua stehend vor dem Engel des Herrn, und der Satan stund zu seiner Rechten, dass er ihn widerstünde. Und der Herr sprach zu Satan, der Herr schelte dich, du Satan, ja, der Herr schelte dich, der Jerusalem erwählt hat, ist dieser nicht ein Brand, der aus dem Feuer errettet ist? Und Josua hatte unreine Kleider an und stund vor dem Engel, welcher antwortete und sprach zu denen, die vor ihm stunden, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, siehe, ich habe deine Sünde von dir genommen und habe dich mit Feierkleidern angezogen. Jesus selbst sagt ein Gleichnis in Matthäus Kapitel 22, Vers 2, und ich lese das Gleichnis nicht, ich erkläre nur kurz, er macht ein großes Mahl und die Leute, die eingeladen sind, weigern sich zu kommen, und dann sagt er, geht an die Hecken und Zäune und ruft sie alle herein, denn das Hochzeitsmahl ist bereitet. Und dann gehen die Knechte und rufen sie alle rein. Ich lese ab Vers 10, und die Knechte gingen aus und die Straßen und brachten zusammen, wen sie fanden, böse und gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, die Gäste zu besehen, und sah all da einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Kleid an, und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitlich Kleid an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werfet ihn in die Finsternis hinaus, da wird sein Heulen und Zähne klappen, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Es gibt eine Prüfung, ob jemand befreit ist oder nicht. Diese Krise, in der wir stehen, muss uns dazu führen, dass wir durch den Dienst im Heiligtum völlig frei werden. Sonst wird keiner bestehen in dieser Trübsal. Weil man verkauft ja jetzt die Freiheit für Geld, für, ja, man macht jetzt in der ersten Phase, wo man etwas dem Menschen unbedingt anbieten will, dass er es tut, indem man ihn lockt. Satan lockt mit Preisen, mit Vorteilen. Und da die Menschen nach Vorteilen gehen, sind sie käuflich. Aber jeder, der sich einen Vorteil erkauft durch die Schädigung seines Körpers, wird diesen Vorteil verlieren, weil es ist kein Vorteil. Man kann keine Freiheit haben, die einem ein Staat oder eine Kirche oder irgendeine Institution anbietet. Die Freiheit ist allein in Gott, in Christus vorhanden. Und Satan bietet aber diese Pseudo-Freiheit an. Und die Leute gehen den Kompromiss ein. Aber es gibt welche, die sich nicht kaufen lassen. Und dann wird Satan mit der Verfolgung kommen. Und was wir jetzt sehen als Verfolgung, ist noch nichts für das, was kommen wird. Und diese Verfolgung wird die treffen, die sich nicht beugen lassen. Und wenn manche nicht käuflich waren, so werden sie aber durch den Druck, der durch die Verfolgung entsteht, nachgeben. Aber es wird eine Gruppe bleiben, an denen wird Satan sich die Zähne sozusagen ausbrechen. Sie werden frei sein in ihrem Herzen. Sie kann er nicht überwinden. Und Gott wird mit ihm so sagen, der Herr schelte dich, du Satan. Das sind meine Leute. Sie haben ein neues Kleid an. Sie leben das Leben Jesu von innen heraus. Sie sind tatsächlich frei. Dahin müssen wir kommen, bevor Jesus dann sein Werk abschließt im himmlischen Heiligtum und als König und Richter wiederkommt. So, lasst uns ein wenig durch die 7 Feste durchgehen, die im alten Bund da waren, und verstehen durch diese 7 Feste, wie der neue Bund tatsächlich funktioniert. So, es gab 7 Feste, immer gepaart 3 und 3. 3 am Anfang, und das ist am ersten Monat, das heißt im ersten Monat des Jahres, man könnte sagen, bei uns der erste Monat Januar ist. So am 14. des ersten Monats gab es das Passa. Am 15. des ersten Monats begann das 7-tägige Fest der ungesäuerten Brote, und es begann immer mit einem Sabbat. Und am Sonntag nach dem Sabbat, das heißt nicht am Sonntag nach dem Sabbat, sondern an dem Tag nach dem Sabbat, weil das ist jetzt nicht ein hoher Sabbat, das heißt, es ist nicht der wöchentliche Sabbat gemeint, sondern der Zeremonialsabbat gemeint, der fiel beim Leben, bei dem Opfer Jesu auch auf einen reellen, also den wöchentlichen Sabbat. Deshalb habe ich Sonntag gesagt. So am ersten Tag, am Sonntag nach dem, nicht der Sonntag gewesen, aber bei Jesus war es am Sonntag, aber der erste Tag nach diesem ersten Sabbat wurden die Erstlingsgabe gebracht als Zeichen dessen, dass Gott Segen gegeben hat. Dann vergingen 50 Tage. Am 50. Tag war das Pfingstfest. Und dann gab es keine Feste mehr bis zum 7. Monat. Und die begannen am ersten Tag des siebten Monats. Das Blasen der Trompeten, die Trompeten bliesen und kündigten den großen Gerichtstag Gottes, den Versöhnungstag an, der am zehnten Tag des siebten Monats stattfand. Und wenn das Versöhnungstag vorbei war, dann kam am 15. Tag, so 5 Tage später, im selben Monat, das siebentägige Fest der Laubhütten. So, alle diese Feste gingen die Israeliten und feierten sie. Und an manchen musste man nach Jerusalem gehen, um sie dort zu feiern, wo der Tempel war. So, das alles ist ein Bild für unsere Zeit heute. So, der Vorhof ist unsere Erde. Deshalb kommt hier Christus und wird hier gekreuzigt. Er ist das wahre Passahlamm. Passa hörte auf in dem Moment, wo Christus starb. Er war derjenige, der das ungesäuerte Brot, er gab sein Leben, das ungesäuerte Brot. Und er stund auf am ersten Tag nach dem Sabbat. Und an diesem ersten Tag nach dem Sabbat nahm er mit sich aus dem Grab eine Menge von Menschen, die zusammen mit ihm auferstunden und mit ihm dann auch zusammen in den Himmel gegangen sind, damit sie nie mehr sterben. Sie kamen in dem verklärten Leibe Christi heraus, wie er als neue Kreaturen. Hier auf Erden hat Christus das Mittel, sein Leib und sein Blut, geschaffen. Aber das ist erst der Beginn der Erlösung, nicht das Ende. So, er zog im Himmel und nach 40 Tagen, wissen wir, stieg er auf in den Himmel. Und am 50. Tag ging er in das Heiligtum rein, in den ersten Abschnitt, um dort sein Werk zu beginnen, das ja ein Werk war der Heiligung. Und dieses Werk war aber gleichzeitig die, wenn man so will, die Einsegnung seiner Gemeinde zum Dienst auf Erden. Weil er hat ja sich die Gemeinde nicht gesucht zum Selbstzweck oder zur Erlösung, sondern diese Gemeinde hatte er gesucht, dass sie die Welt erlöse, dass sie ein Licht ist. Deshalb hat er gesagt, wartet, bis ihr den Geist Gottes empfanget, dann werdet ihr hinausgehen und werdet meine Zeugen sein in der ganzen Welt. Und der siebenarmige Leuchter stellt die sieben Gemeinden dar, die wir finden, dass Jesus im ersten Kapitel der Offenbarung sich findet. Und dort sehen wir, wie er seine Gemeinde richtet, wie er von seiner Gemeinde Erwartungen hat, dass sie seinen Dienst, zu dem er sie gerufen hat und befähigt hat, auch erfüllen. So, das passierte zu Pfingsten. Christus geht also hinein in das himmlische Heiligtum, um das Mittel anzuwenden, was er geschaffen hat. Er hat also auf Erden das reine Leben gemacht, sein reines Leben. Und er hat auf Erden am Kreuz das alte Leben, das sündige Leben der Menschen auf sich genommen, im Austausch. Und deshalb muss er jetzt im Himmel arbeiten, um in unserem Herzen Zusammenarbeit mit uns durch den Heiligen Geist uns zu vergeben jeden Tag und uns zu befreien, Stück für Stück, bis wir eines Tages befreit sind. So, das ist das lange Werk und jetzt kommen wir zum Ende der Zeit und Gott hat den Versöhnungstag festgelegt durch die prophetischen Schriften von Daniel. Deshalb war das Blasen der Posaune 10 Tage davor, das heißt 10 Jahre davor, wurde verkündigt und das, die ganze Szene, die in der Offenbarung stattfindet, findet um den Altar herum statt. Das ist nicht der Brandopferaltar, der auf Erden ist, sondern es ist der Altar, der Räuchertal im Himmel. So, das ist ganz wichtig, da kann man anders mal tiefer darüber nachdenken. Aber im Oktober, am 22. Oktober 1844, ist Christus in das Allerheiligste eingezogen, wo er jetzt ein Werk des Richtens tut, das heißt der endgültigen Entscheidung, was mit jedem Leben, das auf Erden er übernommen hat, und er hat ja alle Leben übernommen, er wird über jeden Menschen im Himmel richten. Und in diesen unseren Tagen muss er auch die Lebendigen richten. Deshalb ist es wichtig, dass er ein Volk sich vorbereitet, dass wenn er dieses Werk beendet hat, dieses Volk, das noch lebt, ihn nicht mehr braucht im Heiligtum. Sie sind mit ihm verbunden, sie haben ihn im Herzen geschrieben, sie leben aus ihm heraus und deshalb kann er sie versiegeln, deshalb werden sie versiegelt gegen den Tod. Und die 144.000 sterben nicht, bis er nicht kommt als König. Da gibt es mehr Details, wenn wir den Versöhnungstag im Detail anschauen würden, dann würden wir viele, viele Dinge sehen, aber die Zeit reicht uns nicht. Und es ist mir jetzt nur wichtig, dass wir den Überblick dieser Dinge verstehen. Und er kommt dann in unseren Tagen als König wieder. Ja, die meisten von uns werden ihn entweder sehen als den, der kommt und sagen, das ist unser Erlöser, auf den wir gewartet haben, oder sie werden ihn sehen mit Schrecken und laufen zu den Bergen und Hügeln und sagen, fallen über uns. So, wenn er kommt, ja, das passiert kurz, nachdem der Versöhnungstag zu Ende ist. Es ist nicht genau danach, es ist aber kurze Zeit danach, kommt er als König und Richter. Und er kommt auf diese Erde. Das ist sein zweites Kommen. Er berührt zwar diesmal die Erde nicht, erst bei seinem dritten Kommen, und er bleibt, er kommt in den Wolken des Himmels, es werden ihn jede sehen. Und dann wird er die, die lebendig sind, werden zu ihm entgegengerückt in der Wolke, das sind die 144.000, und dann weckt er auch alle anderen auf, die gestorben sind seit Adam, und sie werden alle in die Wolke aufgenommen. Und man feiert dann die 7 Tage übertragenen Sinne, Laubhütten, das heißt, man ist noch nicht zu Hause, aber man hat schon die Seligkeit sozusagen erreicht. So, Christus kommt in unseren Tagen und wir haben das Vorrecht, dieses Werk zu beenden. Wir brauchen das himmlische Heiligtum zu verstehen. Mit dem, was ich jetzt hier gesagt habe, habe ich ja nur Dinge angerissen. Aber jedem, der das studiert und vor allen Dingen studiert aus dem Blickwinkel der Realität. Mein Leben ist sein Leben geworden und sein Leben ist mein Leben geworden. Und hat er mich gereinigt, indem ich mit ihm zusammengearbeitet habe, dann kann er mir hier, wenn die Zeit kommt, sagen, er ist fertig. Das Werk in seinem Leben ist abgeschlossen. Das heißt, dann gibt er mir dieses Leben komplett. Und dann wird er meine Sünden, die ich getan habe, nicht auf mich tun, sondern auf den Azazel, so wie es im Bilde gezeichnet wurde im Alten Testament, so wird es dann im Neuen auch geschehen. So, möchtest du nur vergeben oder willst du auch befreit werden? Die Vergebung wird uns nicht durch die Krise bringen, sondern nur die Freiheit. Und wir brauchen diese Freiheit. Ich sehne mich nach nichts mehr, als dass dieser Irrtum meines Herzens komplett ersetzt ist durch die Wahrheit. Dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes, weil ich möchte frei sein. Das wird der glorreichste Tag sein auf Erden, wenn diese Natur mich nicht mehr quälen wird, wenn sie ersetzt worden ist durch die Wahrheit. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich jedem von uns. Es wird fantastisch sein zu wissen, wenn man, egal welche Not kommt, man bleibt in der Ruhe, man bleibt in der Freiheit. Man muss sich nicht beugen irgendeiner Idee, wenn sie nicht göttlichen Ursprungs ist. Welches Vorrecht haben wir, diese Dinge nicht nur zu kennen, sondern auch zu erfahren? Und wir wollen frei sein, auch nicht um unsertwillen, sondern wir wollen vor dieser Welt als Gottes Kinder stehen, die er mit seinem Heiligen Geist geben wird, nicht mehr als Frühregen wie damals zu Pfingsten, sondern als Spätregen, wenn wir die Welt vorbereiten für die Ernte. Was für ein großes Werk wartet auf uns. Und es wird in Kürze geschehen. Lasst uns deshalb alle treu sein, dass wir in diesem Werk mitarbeiten können. Und mit großer Freude uns richten unsere Blicke auf die Wolke, die dann erscheinen wird. und uns von allem Übel dieser Welt für immer befreien wird. Amen.